Das haben wir auch gesagt, dass sich zunächst an die Linke richtet. Das heißt, an die Linke, die selber Rahmenbedingungen hat, über die sie selber nicht verfügt und die deswegen also einer ständigen Fluktuation zum einen unterworfen ist, wenn diese Bedingungen biografisch wegbrechen. Das heißt, wenn das Studium beendet ist und sozusagen die Möglichkeit, dass kollektive Gruppen sich zur politischen Arbeit treffen, einfach untergraben wird. Und diese Bedingungen, das wäre sozusagen für uns der nächste Schritt, sich darauf zu einigen, nicht ideologisch Positionen abzugleichen, sondern sich zunächst darauf zu einigen, diese Bedingungen unter eigene Kontrolle zu bringen, selbst zu organisieren, um dann darin nicht die Diskussionen abzutöten oder unter den Teppich zu kehren, sondern damit diese Diskussionen geführt werden können, und zwar kontinuierlich und zwar auf einer Basis, die selbstbestimmt ist. Das wäre sozusagen eigentlich für uns der nächste Schritt, mit dem wir uns eigentlich an die Linke wenden und damit auch eben halt, das wird ja auch dann später in der Frage der Nebenwidersprüche nochmal thematisiert, und damit auch eigentlich diesen Widersprüchen nicht ausweichen möchten. Wir haben auch natürlich dazu Positionen, aber für uns ist es halt wichtig, nochmal zu betonen, dass es eigentlich darum geht, was ist der Rahmen der Organisation einer Diskussion innerhalb der Linken und wie kann dieser Rahmen von allen, die daran interessiert sind, selbst geschaffen werden. Das wäre sozusagen eigentlich der Horizont des ersten Schrittes, von dem wir reden.
Also was ich dann auch, oder was ich eben interessant dabei finde, vor allem ist aber genau, wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, innerhalb dieses proletarischen oder innerhalb einer Gruppe von Menschen mit proletarischem Klassenbewusstsein eine neue Struktur sich selbst zu schaffen, eine selbstbestimmte Struktur, hat man ja dann auch gleichzeitig die Möglichkeit, von vornherein diese Struktur so anzulegen, dass man bestimmte Dinge zumindest eher ausschließt oder dass man halt, also versteht ihr, wie ich meine? Also, dass man sozusagen auch innerhalb dieser Struktur schon versucht, emanzipatorischen Charakter zu produzieren und reproduzieren. Und das fände ich eben auch interessant, das haben wir ja auch noch als weitere Frage aufgeschrieben, in Bezug auf den Arbeitsbegriff. Also, würde ich gerne einmal wissen, wie generell, was ihr für einen Arbeitsbegriff habt und wie dann der Arbeitsbegriff innerhalb dieser Zusammenschlüsse aussehen würde. Und also auch, ob dann nicht irgendwie immer so die Gefahr besteht, dass man zu einem positiven Arbeitsbegriff kommt und so.
Also, dass die Gefahr besteht, das ist eigentlich das, worüber wir schon gesprochen haben. Also natürlich gibt es die Gefahr, dass dann wieder ein protestantischer Arbeitsethos entsteht, ein primitiver Kommunismus, vor dem Marx selber schon gewarnt hat, in dem jeder sich beäugt auf Leistung. Das wird aber entschieden letztendlich eben auch wieder durch die Einzelnen und wie die Einzelnen das dann gestalten. Und wir haben einen Arbeitsbegriff, also jetzt jedenfalls in diesem Rahmen würde ich sagen, der halt geleitet ist von diesem Realitätsprinzip. Also das heißt, wenn man nach dem, was wir sozialistisches Prinzip genannt haben, sich tatsächlich gemeinschaftlich vor Aufgaben gestellt sieht, die nun einfach faktisch da liegen und die man nicht begrifflich aushebeln kann, dann entscheidet die Diskussion unter den Mitgliedern der Gemeinschaft, wie damit umgegangen werden muss. Und das ist natürlich ein Arbeits- oder Anstrengungsaufwand, der das zur Folge hat. Aber weitergehend haben wir jetzt irgendwie, also wenn ich das richtig verstehe, keinen Arbeitsbegriff im Sinne, dass das jetzt ein besonderer Ethos wäre, den wir zur Grundlage machen würden.
Also vielleicht einfach noch zur Erläuterung, und das finde ich jetzt auch wichtig sozusagen für die Leute, die jetzt am Radio sitzen und sich die Sendung anhören. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt, wir stellen ja so Fragen, die sich dann notwendig ergeben, wenn man so einen Text liest, aber wir erwarten natürlich nicht, dass ihr jetzt dazu allem irgendwelche perfekten Antworten habt. Dann ist natürlich klar, dass man dann, wenn gefragt wird, wie soll denn konkret gearbeitet werden und so weiter, dass das natürlich von den Leuten abhängt, die dann in so einer Organisation sitzen. Und eine weitere Frage, die wir uns gestellt haben, war zum Beispiel, wie verhindert werden soll, dass und da wird dann wahrscheinlich auch gleich die Antwort kommen, das kann man eben nicht grundsätzlich verhindern, das ist halt, das verstehe ich auch, dass zum Beispiel, wie das bei so einer Alternativökonomie der Fall ist oder bei einem linken Buchladen oder so, dass man dann irgendwann sich mit dem, was schon erreicht wurde, so zufrieden gibt und sagt, jetzt haben wir ja immerhin hier schon unsere Nische und wir sind irgendwie selbstbestimmt in unserem Laden, in unserem Kaffeekollektiv oder da gibt es ja die unterschiedlichsten Geschichten. Genau. Und ja.
Also man kann vielleicht darauf antworten, jetzt über das hinaus, was schon gesagt wurde, dass es keine prinzipielle Lösung für dieses Problem der Perversion des originären Ansatzes gibt. Das ist natürlich aber in der Art der Vermittlung, die in der Organisation steckt, schon eine sich entwickelnde Notwendigkeit gibt, die den Organisierten auch einen Verlauf in gewisser Weise vorschreibt. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, wenn von einer Seite dieser Organisation, das heißt entweder der gemeinwirtschaftliche Produktionskampf oder die Lohnkämpfe, sich vereinseitigt, sich aufhebt, das heißt, wenn also, um deinen Fall anzusprechen, die Gemeinwirtschaft sich dann damit bescheidet und nicht mehr Kampfmittel sein will für die unmittelbare Enteignung des kapitalistischen Eigentums, dann zerfällt notwendigerweise die gesamte Organisation. Mhm. Dann bricht ein Widerspruch auf, an dem die Organisation als Ganzes scheitern würde. Das ist natürlich prinzipiell möglich. Es gibt aber durch diese Konstellation halt diese Verbindung von entweder revolutionär oder die Organisation scheitert. Und das ist sozusagen natürlich eine Kondition, die schon begünstigt oder begünstigend einer solchen Gefahr entgegenwirkt.
Was man vielleicht auch nochmal ein bisschen allgemeiner sagen kann, wäre, dass es halt auf die Zielorientierung ankommt, dass man das Ziel, das eben nicht dann ist, jetzt Gemeinwirtschaft erstmal, wir bewirtschaften schön gemein und dann wird das schon alles gut, sondern das Ziel ist ja eben, dass das Gesamt es übernimmt. Und wenn man alles auf dieses Ziel ausrichtet und wenn die einzelnen Schritte immer auf diesem Ziel ausgerichtet sind, das kann natürlich auch nochmal bedeuten, dass man mal in eine Sackgasse geht, dann kann man auch wieder zurückgehen, wenn man das und immer unter diesem Blick des gesamten Ziels halt sieht, dann da auch nicht müde wird, sich da quasi immer wieder das zu stellen, die Frage, was ist jetzt mein Ziel, gehe ich jetzt den richtigen Weg dahin, dann hat man zumindest ein gutes Handwerkszeug dafür, dass man eben, wenn man dann mal einen falschen Weg gegangen ist, oder wenn man dann mal irgendwo stecken bleibt, dass man dann wieder zurückfinden kann zu dem Punkt, an dem man dann weiterhin das Ziel gehen kann, ohne dass es dann sich dann verfestigt und dann wieder dogmatisch wird, wie wir das ja also hier auch gesagt haben.
Kann ich da vielleicht noch einen kurzen Nachtrag machen? Weil es war ja hier die Frage des proletarischen Klassenbewusstseins angesprochen und ich sehe da in dieser Dialektik eben auch eine Möglichkeit, dass sich dieses Totalitätsbewusstsein, was notwendig ist, also damit ist gemeint ein Einblick in die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge, dass sich die auch eben durch diese Praxis vermitteln lässt, eher in der alltäglichen Erfahrung. Denn wenn diese beiden Seiten auseinanderklaffen, dann schlägt das eben halt auch mittelbar auf die eigenen alltäglichen Erfahrungen in so einem Betrieb oder in den Arbeitskämpfen dann zurück, sodass, und das haben wir auch im Text gesagt, eigentlich die Möglichkeit eröffnet ist, diese Einsichten nicht rein theoretisch zu vermitteln, sondern die Theorie etwas illustrieren kann, was als Erfahrung schon Eingang finden kann in die alltägliche Praxis von denen, die sich zumindest so organisieren. Ja.
Du noch was? Ja, ich fand es spannend, wenn wir die eine letzte Frage noch ansprechen würden. Und zwar haben wir uns einfach gefragt, ob nicht, also es ist auch ein bisschen provokant eigentlich die Frage, also wenn man sich das jetzt vorstellt, dass man in diesen Betrieben arbeitet, die so organisiert sind nach diesem Prinzip des praktischen Sozialismus, dann besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass man da auch ganz schön viel Energie und Mühe reinstecken muss und dann aber auch vielleicht nicht unbedingt besonders viel wieder rausbekommt, erstmal rein finanziell gesehen. Und ob es dann nicht, eben provokant gefragt, nicht dann auch einfach die Möglichkeit gebe, ich mache einen ganz normalen Lohnarbeitsjob, wo ich gegen relativ wenig Aufwand, wenn ich Glück habe, relativ viel Geld habe und habe dann noch ganz viel Zeit, um irgendwie politische Arbeit zu machen und die Revolution vorzubereiten oder so.
Als Hobby.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen plump uns gefragt, aber was sagt ihr dazu?
Also ich würde halt sagen, und dass darin eigentlich auch der Grund letztendlich zumindest liegt, warum es den Kapitalismus überhaupt gibt. Also da muss man sich irgendwie nichts vormachen, dass natürlich diese Art von sich treiben lassen und einfach organisiert werden durch das Kapital eben, durch die gesellschaftlichen Umstände, anstatt sich anstrengend selber zu organisieren, dass das natürlich ein Grund ist, warum das Kapitalverhältnis immer wieder reproduziert wird und warum soziale Bewegungen noch konkreter auch immer wieder zerfallen. Weil, das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie politische Praxis hat, es halt ein paar Leute gibt, die sich engagieren und viele Leute, die genau, also weiterhin auch mit einer Konsumentenhaltung oder mit einer Trägheit in die Sache gehen, die anderen belastet, bis das Ganze sozusagen zerbricht. Und das ist einfach ein ganz fundamentaler Faktor, warum das Kapitalverhältnis überhaupt sich trotz aller Katastrophen immer wieder reproduzieren kann. Ich meine halt, dass dem eigentlich nur zu begegnen ist, wenn, das ist auch angesprochen worden, auch bestimmte, die Bedürfnisstruktur selber in Frage gestellt wird. Das heißt also, dass die Hohlheit, nämlich dass eigentlich diese Bedürfnisse, die sich artikulieren in einem Freizeitverhalten, in einem passiven Verhalten, in einem Abschalten vom Alltagsstress und so weiter, sich natürlich genau bedingen, reflexiv bestimmen auf das, wovon sie dann die Erholung sein sollen. Das ist eine gegenseitige Bedingung. Ne? Der reine Genuss und die Plackerei, das sind eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Und wenn man da rauskommen will, aus diesem ewigen Spiegelkabinett, dass man eben dann wieder für den Konsum arbeiten muss, damit man wieder nicht arbeiten braucht, um da rauszukommen, müssen eben qualitative Bedürfnisse entwickelt werden. Bedürfnisse, die sich dann tatsächlich an Gegenständen und Personen festmachen und die auch die Beliebigkeit überwinden, die in dieser Reflexivbestimmung liegt. Das heißt, sich entscheiden ist eigentlich das Entscheidende, um aus dieser Bedürfnisstruktur herauszukommen und zu sagen, also an dieser Sache, an diesem Menschen, an diesem Projekt liegt mir etwas und ich setze mich da ein. Dann entsteht eine andere Art der Befriedigung, die Grundlage wäre, diese Bedürfnisstruktur, die einen an das Kapitalverhältnis fesselt, zu überwinden, mit einer Gegenerfahrung.
Ja, wobei man natürlich schon mit der Tatsache einfach umgehen muss, dass es für ganz viele Leute einfach sozusagen hauptsächlich zusätzlichen Stress und Aufwand bedeutet, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das ist auch, glaube ich, ein großer Grund dafür, warum die Linke schon immer irgendwelche Schwierigkeiten hat mit Motivation, mit Leuten, die sich einbringen wollen und so weiter, auch mit allein schon, also von diesem, um zu diesem Totalitätsbewusstsein zu kommen, von dem gesprochen wird, muss man einfach extrem viel lesen, durcharbeiten, diskutieren und so weiter. Und man muss natürlich schon mit der Tatsache umgehen, dass sozusagen diese absolute Verelendungstheorie, wie sie ursprünglich mal von Marx beispielsweise angedacht war, so nicht mehr zutrifft. Man kann auch durchaus, also wenn man das Glück hat, auf der richtigen Seite der Weltkugel geboren zu werden, sage ich einfach mal ganz blöd, können ja viele Leute schon ein verhältnismäßig angenehmes Leben haben. Damit muss man halt irgendwie dann umgehen. So.
Aber ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, meintest du ja auch, dass sozusagen einfach diese miteinander verbundene, aber ständige Ambivalenz zwischen das ist mein Lohnarbeitsverhältnis und das ist mein Freizeitraum, dass das ja auch aufgehoben werden soll im Prinzip durch die Aufhebung des Lohnarbeitsverhältnisses im praktischen Sozialismus.
Das wäre eigentlich auch für uns das, was Marx in den Frühschriften die Aufhebung der Arbeit, nicht nur der Lohnarbeit, sondern die Aufhebung der Arbeit genannt hat. Nämlich, dass die Arbeit einfach der Gegensatz ist zu diesem reinen Konsum. Also in der Arbeit gibt es halt keine Befriedigung von Bedürfnissen. Die Arbeit ist sozusagen als gegenständliche Tätigkeit, als praktisch-kritische Tätigkeit, wie er das nennt, immer einfach nur negativ bestimmt. Da sind die Menschen nicht bei sich, schreibt er in den Frühschriften. Leider kehrt er dann halt in den Spätschriften zu diesem Modell von Reich der Freiheit, Reich der Notwendigkeit wieder zurück. Aber wir meinen halt, dass da eigentlich ein qualitatives Moment liegt, Verelendung zu bestimmen, was auch nicht auf dem Gegensatz beruht von psychischem Elend, materiellem Elend, sondern das halt zusammendenkt. Wenn man halt sieht, dass das eigentlich gar keine Trennung ist, wenn man auf die Form achtet. Das heißt, dass das materielle Elend bedingt ist dadurch, dass die Leute über ihre eigenen materiellen Grundlagen nicht verfügen. Und dass die Verfügung, die ihnen mangelt, eigentlich auch das psychische Elend verursacht, dass sie halt in Verhältnissen leben, die sie nicht mitgestalten, die sie als Bedingung immer wieder reproduzieren müssen, ohne auf ihn aufbauen zu können. Das ist ja eigentlich das Prinzip der Lohnarbeit, dass es halt keine Arbeit gibt, auf die am nächsten Tag wieder aufgebaut werden kann, also kein Geschichtsbewusstsein entstehen kann. Dann würde ich sagen, also hier wäre eigentlich ein qualitatives Moment zu bestimmen, worin denn das Elend besteht, dass sich nicht verfängt halt in diesen Gegensätzen und das auch eine Perspektive aufmachen kann für die Vereinigung der sogenannten materiellen Verelendungssymptome und deren revolutionäre Verwertung zu dem, was das psychische Elend angeht.
Ich würde gerne jetzt nochmal kurze Pause machen, weil wir ja leider nicht so viel Zeit haben und mich vor allen Dingen auch nochmal die konkreten Inhalte bzw. das Verhältnis des praktischen Sozialismus zu anderen gesellschaftlichen Widersprüchen, wie das Verhältnis da aussieht. Aber erstmal hören wir ein bisschen Musik. FSK 93,0 und 101,4 im Kabel mit der Sendung Praktischer Sozialismus, militanter Alltag? Fragezeichen. Und ja, nachdem wir am Anfang einen längeren Vortrag gehört hatten zu der Vorstellung des Konzepts Praktischer Sozialismus und eben schon ein wenig auf die Fragen der Ökonomie innerhalb dieses Konzeptes ein wenig eingegangen sind und die Probleme, die dort auftauchen können, wollen wir uns jetzt konkreter mit den Inhalten und vor allen Dingen anderen gesellschaftlichen Widersprüchen beschäftigen.
Ja, also da würde ich jetzt kurz was zu sagen wollen. Und zwar, also wir von Sula Plage beschäftigen uns auch schon länger mit so verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten. Wir haben uns also auch lange mit bürgerlicher Gesellschaft und eben einer Kapitalismuskritik beschäftigt. Und wir beschäftigen uns aber auch sonst nicht nur in der Gruppe, sondern auch in anderen Zusammenhängen, in denen wir stecken. Also sehr viel mit Geschlechterverhältnissen zum Beispiel. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und mit Antisemitismus, Rassismus und ähnlichen Dingen, die wir dann sozusagen so ein bisschen lustig manchmal unter dem Begriff der objektiven Gesamtscheiße zusammenfassen. Und wir haben ein Verständnis entwickelt von diesen Dingen, die darauf hinauslaufen, dass sich diese Herrschaftsverhältnisse in keinster Weise auf das Kapitalverhältnis reduzieren. Dass die also alle eine Eigenlogik haben. Und da würde es uns einfach interessieren, inwieweit sozusagen in so einem Projekt des praktischen Sozialismus diese Dinge Thema wären. Du hast ja vorhin gesagt, sowas würde dann die Basis schaffen für überhaupt eine richtige Diskussion sozusagen. Dann sozusagen, wie diese Auseinandersetzung laufen sollte und auch, das hat vorhin in der Frage auch schon mal angeklungen, inwieweit man es schaffen kann, in so einer Organisation schon Grundlagen zu schaffen, die Reproduktion anderer Herrschaftsverhältnisse einfach verhindern würde. Also beispielsweise eine eine Organisierung des Alltags, die zum Beispiel das Reproduzieren von Geschlechterrollen, die wir also ablehnen und die wir als wichtigen Teil von gesellschaftlicher Emanzipation begreifen, diese Rollen abzulegen, zu kritisieren, zu bekämpfen und im eigenen Leben irgendwie anders umzusetzen. Ja, wie das möglich ist, diese zu vermitteln und inwieweit die dann Thema wären in dieser Organisation.
Also zunächst, wir haben ja nicht zufällig in dem Text, den wir vorhin gehört haben, davon gesprochen, dass wir das Kapitalverhältnis so definieren, dass es die Herrschaft des abstrakt Allgemeinen über den konkret Einzelnen ist. Das heißt also eben nicht ökonomistisch verkürzt, sondern eben schon als Begriff der Totalität in letzter Abstraktion. Deswegen würden wir auch nicht sagen, dass es sozusagen einen Ausschluss da gibt von anderen Widersprüchen als den zwischen Lohnarbeit und Kapital, denn der ist von uns eigentlich gar nicht als solcher besonderer thematisiert, sondern das Kapital ist hier ein Begriff für die Totalität der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt als gesellschaftliches Verhältnis oder Gesamtheit gesellschaftlicher Verhältnisse, die von Bedingungen getragen werden, von Verhalten Einzelner getragen werden, von Verhalten von Gruppen getragen werden, die nicht ökonomistisch verkürzt verstehbar sind. So.
Genau.
Und also da sind wir eigentlich d'accord und das ist auch eigentlich dann sozusagen ein Problem, was eigentlich gar keins ist. Ich denke halt, dass die Frage, wie so etwas geregelt werden könnte im Aufbau, im Innern dieses Rahmens, der da geschaffen werden soll, dass die sich halt ganz stark orientieren muss und das auch explizit ethisch an diesem Glück des Einzelnen. Das heißt, wenn man den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, dann hat man eigentlich im Vorhinein schon verhindert, den Einzelnen, das muss sich natürlich durchsetzen in der Diskussion, in den Auseinandersetzungen, aber dann hat man verhindert, den Einzelnen unter einer Identität zu begraben oder ihn zu stigmatisieren.
Oder die Einzelne.
Genau. Nee, also das ist jetzt, ne, ich bin eben mit der Sprachregelung, muss ich kurz darauf eingehen, na, weil vielleicht ist das auch ein gewisser Unterschied, weil ich halt sozusagen mag, dass die Sprachregelung nicht eigentlich das Zentrale ist, sondern natürlich irgendwie die wirkliche Veränderung, so auch im Geschlechterverhältnis. Also wenn ich jetzt, muss ich mich entschuldigen, wenn ich jetzt sage, der Einzelne, dann ist es allgemein gemeint. Es ist aber, finde ich, der richtige Maßstab, um halt all diesen Fragen zu begegnen, weil letztendlich soll ja auch mit der Thematisierung solcher anderen gesellschaftlichen Einzelwidersprüche der Einzelne und nicht eine bestimmte Gruppe vor einer Zurichtung oder ein Unterdrückungsverhältnis bewahrt werden, sondern die Gruppe eben auch nur für den Einzelnen. So, und deswegen sehe ich da eigentlich einen zentralen Punkt, wie man verhindern kann, dass da diese ganzen Diskussionen zu einer Paralyse in der gemeinsamen politischen Praxis führen müssen, was sie halt leider oft getan haben, dass sie sich halt gegeneinander verselbstständigen, wenn man sich besinnt auf diesen für alle Widersprüche gemeinsam anwendbaren Maßstab des konkreten Einzelnen.
Also, was du meinst mit der Paralyse, das kann ich insofern nachvollziehen, als dass wir das zum Beispiel in unserer Gruppe durchaus versuchen, uns zum Beispiel mit diesen ganzen Geschlechterrollen und so weiter auseinanderzusetzen. Wir benutzen deswegen, aber da muss man vielleicht auch nicht unbedingt so lange drüber diskutieren, immer eine geschlechtsneutrale, also eine möglichst geschlechtsneutrale Schreibweise. Einfach, weil wir meinen, dass die Art und Weise, wie wir sprechen, einfach auch sehr viel mit dem zu tun hat, wie wir denken und wie wir uns die Welt vorstellen, in der wir leben. Ich würde halt denken, wenn man sagt, diese ganzen sogenannten Nebenwidersprüche, die sie ja für uns wie für euch nicht sind, wenn man die sozusagen unter ein großes Ding irgendwie zusammenfassen will, dann wird man denen möglicherweise nicht gerecht. Also das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung, die dann zur Paralyse führen, wie du es genannt hast, die wir also auch in der Gruppe haben, dass die aber auch durchaus notwendig sind. Also dass es notwendig ist, dass wir uns beispielsweise mit ja, mit Rollenverhalten, mit Mackertum, mit Redeverhalten und ähnlichen Dingen beschäftigen. Und das ist natürlich irgendwie destruktiv, aber es ist ja auch, also weil es irgendwie Energie zieht und weil es die Leute möglicherweise verunsichert oder einfach Probleme schafft, aber das ist ja schon eine notwendige Sache, wenn von Emanzipation die Rede sein soll.
Ja, richtig. Also ich würde nur da dem nochmal entgegnen, also nicht um euch jetzt da herauszustellen oder das an euch klar zu machen, sondern verallgemeinern, dass natürlich überhaupt die Diskussion darüber, über dieses Verhalten innerhalb der Gruppe an die Bedingungen gebunden ist, dass ihr eine Gruppe habt. So. Und das ist eigentlich eine Frage, die seltsamerweise, obwohl der Großteil der Linken sich auf Materialismus bezieht, tabuiert ist. Also das hat halt irgendwie im Grunde kaum eine Diskussion, also kaum eine Rolle, spielt kaum eine Rolle in der Diskussion, über diese Bedingungen zu sprechen, die ja letztendlich doch den Rahmen abgibt. Also was passiert eben, ich habe es schon vorhin angesprochen, wenn das Studium vorbei ist, ne? Dann kann ich mit den Leuten am Arbeitsplatz ganz sicher nicht so über das Geschlechterverhältnis zum Beispiel diskutieren, dass es eine Folge hat, wie in der Gruppe. In der Gruppe ist diese praktische Konsequenz auch durch diesen Rahmen begrenzt. Das heißt, es kann sich natürlich nicht anders ausdrücken als in der Sprachregelung oder halt eine Kritik konkreten Diskussionsverhalten gegenüber, aber weiter auch nicht. Und das ist eigentlich das, worüber ich rede. Also es ist halt dieser Rahmen, der müsste thematisiert werden, weil er ganz praktisch, ganz konkret und ganz einfach die Voraussetzung ist. Ne? Wenn du das anwendest auf das, was du eben gesagt hast, wie soll das wirkliche Veränderung geben im Geschlechterverhältnis, wenn dieser Rahmen vorgeschrieben ist. Einfach dadurch, dass die sekundäre Sozialisation, die Ausbildung vorbeigeht und diese Gruppen zerfallen und jeder vereinzelt in dem Produktionsbereich arbeiten wird und diesem Druck, diesem gewaltigen Druck als Vereinzelter gar nicht zu bewältigen, gewaltigen Druck ausgesetzt sein wird, indem es ganz schwer ist, überhaupt Sachen zu thematisieren, überhaupt Sachen real zu verändern und sich dann nicht zu begnügen mit einer Sprachregelung durch den Chef, bei der, ne, jetzt in dieser Frage. Und das ist eigentlich das, was ich sozusagen da herausstellen möchte. Darüber sollte diskutiert werden. Die anderen Sachen, die dann, das ist der eigentliche Inhalt. Das ist nicht, was ich meine, ist destruktiv, ganz und gar nicht. Das ist der eigentliche Inhalt, das Verhalten zu ändern, ne? Und dazu gehört auch das Verhalten im Geschlechterverhältnis. Aber diese Bedingung, die muss thematisiert werden, die wird als selbstverständlich genommen und sie ist es, weil sie ein Blindfleck ist. Hm. So, und das ist eigentlich das, was ich dazu sagen wollte.
Ja, ich glaube, unser Ansatz war dabei auch nur, also wie schon bei ganz vielen anderen Fragen, wo das schon angeklungen ist, dass wir immer so ein bisschen diese Gefahr einfach sehen, wenn man nicht von vornherein schon bestimmte Bedingungen anlegt und andere ausschließt, dass man dann eventuell einfach später nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwie das so nochmal umzukehren. Und das ist ja, also, keine Ahnung, ganz banal gesagt, dass man sozusagen die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass man durch diese Art auch der selbstbestimmten Organisation und Arbeit irgendwie die Möglichkeit hätte, sich super mit Geschlechterverhältnissen oder Antisemitismus auseinanderzusetzen, aber dann auf einmal merkt, dass eigentlich die Basis dafür gar nicht da ist, weil ich auch sagen würde, dass nicht notwendigerweise ein klassenbewusster Proletarier oder eine klassenbewusste Proletarierin dazu bereit ist, sich mit Antisemitismus und Geschlechterrollen auseinanderzusetzen.
Und also dazu kommt ja einfach, also das haben wir auch in den Diskussionen da sind wir oft drauf gestoßen und das ist auch was wir in unserer politischen Praxis oft tun, dass wir einfach mit Leuten, wo gewisse Kritiken nicht geteilt werden, dann noch nur im Ernstfall sozusagen zusammenarbeiten wollen sozusagen. Also für uns als Gruppe ist es dann schon ein Problem, mit Gruppen oder Strukturen zu arbeiten, beispielsweise zu einem bestimmten Thema, wo einfach eine verkürzte Kapitalismuskritik vertreten wird oder eine personalisierte, die dann eben immer offene Türen auf jeden Fall bietet für ein antisemitisches Weltbild. Und ich glaube auch einfach, uns ist das so wichtig, sich damit zu beschäftigen, auch aus historischen Gründen, weil ja einfach, wie wir das hier für so eine Frage formuliert haben, als die Krise in den 20er Jahren anstand, da haben die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht die Arbeit abgeschafft, sondern ihre jüdischen Nachbarn und Nachbarinnen versucht abzuschaffen und haben sich dem Antisemitismus und dem Faschismus hingegeben. Und ja, deswegen sind uns diese Dinge einfach immer sehr wichtig, denn genau, ja.
Entschuldigung. Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, auch auf deine Frage zu sagen, es kommt eben auf den Einzelnen an, wenn man, es ist halt nicht sozusagen, es wird mit irgendwas reingegangen, es wird mit den Voraussetzungen der Einzelnen reingegangen. Die Einzelnen, die sich entscheiden, etwas zu machen, die haben natürlich ihre Voraussetzungen, die können sie dann miteinander diskutieren und natürlich auch, kann jeder Einzelne sagen, wenn das nicht mehr meine Richtung ist, wenn das irgendwie in eine falsche Richtung läuft, dann muss ich da nicht mehr mitmachen. Das ist ja kein Automatismus, es kommt ja wirklich auf den Einzelnen an, das ist ja das Entscheidende auch. Und darauf muss man eben dann schon wieder zurückkommen, weil ich glaube, dass es alles weiter ergibt sich eben aus dieser Entscheidung, aus diesem Beginnen, das man ja nicht schon immer hat, dass es kein irgendwie Beginn an einem Punkt ist, sondern ein Beginn nach der Entscheidung, ich will jetzt da mich reinstellen mit diesem Ziel, mich sozialisieren oder wenn ich die Möglichkeit habe, in der Gemeinschaft eben zu arbeiten, auf das Ziel hin. Und dann kann ich, ja, würde ich sagen, einfach mich immer wieder daran ausrichten und aber auch immer wieder sehen, läuft es in die richtige Richtung und wenn nicht, kann ich ja versuchen, was dagegen zu machen. Ja, also man kann nicht irgendeine Voraussetzung jetzt anstellen.
Also ich würde da noch ergänzen zu wollen, dass ich da auch eine gewisse Gefahr drin sehe, also so mit diesen Widersprüchen umzugehen. Mhm. Weil, also wenn du sagst, ne, also da werden Positionen nicht geteilt, dann ist das irgendwie das Ende der Zusammenarbeit. Da würde ich eben halt eine Unterscheidung wichtig finden zwischen dem, was jemand tatsächlich tut auf dieser Linie. Also jetzt, ne, hast du den Antisemitismus angesprochen. Da gibt es meiner Meinung nach überhaupt keine Frage, dass da entsprechend begegnet werden muss dem. Etwas anderes ist, wenn zum Beispiel also ein struktureller Antisemitismus, wie das heißt, in der Kapitalismuskritik vorliegt, dann ist natürlich irgendwie die Feststellung davon, wenn die Feststellung davon zum Abbruch der Beziehung führt, dann muss man sich fragen, wie seid ihr, wie ist dann der die Beziehung abbricht, zu einem nicht verkürzten Kapitalismusbegriff gekommen? Hat er nicht einen Lernprozess hinter sich? Mhm. Und der müsste meines Dafürhaltens auch dem anderen offenstehen. Das heißt, wenn ich dem anderen nur begegne, indem ich sage, so, pass mal auf, mit dir kann ich nicht zusammenarbeiten, weil du hast ein verkürztes Verständnis und das habe ich jetzt Gott sei Dank überwunden, aber ich gebe dir nicht die Möglichkeit, in der Auseinandersetzung mit mir deins zu überwinden, dann ist das natürlich keine Basis. So eine Praxis ist nur möglich aufgrund dieses Zirkelwesens, das sich eben auch beschränkt, real in der Praxis darauf, Positionen zu entwickeln, politische Positionen zu entwickeln, auf eine öffentliche oder halböffentliche Plattform zu hieven und die dann gegeneinander abzugrenzen und zu diskutieren. In dem Moment, wo ich mit diesen Leuten tatsächlich etwas unternehmen muss, weil sie Teil einer praktischen Sache sind, muss ich mich auch auf die einlassen und muss denen auch eröffnen, in der Diskussion ihre Beschränkungen und ihre Verkürzung im Lernprozess, in der Auseinandersetzung mir zu überwinden. Wobei eben, ganz noch, um das absolut unmissverständlich zu machen, diese Unterscheidung eben halt nicht die Tat einschließt. Also ich bin absolut dafür, dass man zum Beispiel antisemitischen Verhalten militant begegnet. Ne? Das ist nicht das Thema. Also, und da ist es auch nicht ausgeschlossen, wenn einer wirklich ideologisch antisemitisch ist, dass das schon als unter diesem Begriff fällt. Aber es ist halt was anderes zu sagen, er hat eine verkürzte Kapitalismuskritik und die könnte, weil sie ein Strukturmerkmal enthält, sozusagen von Personifizierung und so weiter, die könnte zum Antisemitismus führen. Wenn ich den ausschließe, ist damit überhaupt niemandem geholfen. Da ist kein Lernprozess möglich, dem ich mir selber zugestanden habe.
Ja, ich würde sagen, wir machen dann noch ein bisschen Musik und haben danach nochmal so 20, 25 Minuten Zeit, vielleicht nochmal etwas auf das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis einzugehen. Why is this my life? Is almost everybody's question. And I've tried everything but suicide.
has crossed my mind. I prefer peace. Wouldn't have to have one word of possession. But essentially I'm an animal. So just what do I do with all the aggression? Well, I'll try everything but suicide. But it's crossed my mind. Life is a one-way street, ain't it? If you could paint it, I'd chalk myself going in the right direction. So I go all the way, like I really, really know. But the truth is, I'm only guessing. And I try everything but suicide. Oh, but it's crossed my mind. Just a thought. It's even dark in the daytime. It's not just good, it's great depression. When I was lost, I even found myself looking in the gun's direction. And so I tried everything but suicide. But yes, it's crossed my mind. But I'm fine.
Ihr hört FSK 93,0 MHz und 101,4 Kabel mit der Sendung Praktischer Sozialismus, militanter Alltag? Fragezeichen. Diese Sendung wird moderiert und organisiert von Sula Plage. Und wir hatten jetzt schon am Anfang einen Vortrag gehört, beziehungsweise einen eingelesenen Artikel von dem Hans-Jürgen-Krahl-Institut, mit dem wir hier auch sitzen oder mit einigen Vertretern von denen, um ihr Konzept des praktischen Sozialismus zu diskutieren. Wir hatten uns zuerst ein wenig um die ökonomischen Kritikpunkte oder beziehungsweise immanente ökonomische Kritik beschäftigt und eben sind wir ein wenig eingegangen auf das Verhältnis des praktischen Sozialismus zu anderen gesellschaftlichen Widersprüchen. Und bevor wir gleich weitermachen mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass es auch eine Internetseite gibt vom Hans-Jürgen-Krahl-Institut mit der Adresse www.hjki.de, wo es unter anderem diese Broschüre gibt und auch demnächst nochmal ein weiterer Text oder eine weitere Broschüre veröffentlicht werden soll. Zum Thema könnt ihr vielleicht gleich nochmal sagen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Und dann wollte ich noch sagen, dass ihr uns auch gerne Kritik und Anregungen zu dieser Sendung schicken könnt. Und zwar unter der E-Mail-Adresse antigravitationistische@nadir.org. Und als nächstes geht es noch weiter mit dem letzten Teil der Diskussion.
Vielleicht, bevor ich das jetzt die Frage stelle, genau noch zu der Veröffentlichung, die geplant ist, die auf eurer Homepage dann.
Ja, also das wird eine überarbeitete Fassung eines Vortrages sein, den wir zu dem Kongress 40 Jahre 68 gehalten haben. Ja, und da geht es um eine Interpretation unsererseits des berühmt-berüchtigten Organisationsreferats von Krahl und Dutschke. Und wir versuchen da auch unseren Traditionshintergrund eigentlich herauszuarbeiten in dieser Broschüre.
Okay. Ja, jetzt würden wir uns gerne über den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis unterhalten. Das ist sozusagen was man ohne Probleme 4 Jahre lang diskutieren kann, ohne fertig zu werden. Aber was mich hauptsächlich interessieren würde, ist, oder was uns auch in der Diskussion interessiert hat immer, war, dass ihr in eurem allerersten Anfangsstatement gesagt habt, dass es eigentlich keine Gründe gibt, warum eine Sozialistin oder ein Sozialist gehindert werden könnte, daran sich praktisch zu verhalten oder praktisch zu werden und dass Theorie sich eigentlich immer dogmatisieren muss, wenn sie von der direkten praktischen Umsetzbarkeit, ich nenne es einfach mal so, absieht. Und ja, da würde ich zumindest nachhaken wollen, wie es damit aussieht, weil es ja durchaus möglich ist, dass eine materialistische Kritik der Gesellschaft zu bestimmten historischen Situationen, wie es sie auch vielleicht schon gegeben hat, einfach zu dem Schluss kommen kann, dass derzeit eine revolutionäre Praxis, also nicht Praxis einfach als irgendwas tun oder sich organisieren oder so, sondern Praxis als revolutionäre Praxis, die auf die objektive Gesamtscheiße zielt, also auf die Revolution letztlich, dass die ja zu gewissen Zeitpunkten auch nicht möglich sein kann. Oder zumindest kann das ja die Analyse sein, wie es beispielsweise, es wäre das erste Beispiel, was mir dazu einfallen würde, in den Kreisen der Frankfurter Schule, also der kritischen Theorie, zu einem gewissen Zeitpunkt in den 40er Jahren war, dass man zumindest sagen musste, okay, das organisierte Proletariat in SPD und Arbeiterbewegung hat sich integriert, ist intern genauso autoritär wie das Monopolkapital und auf die können wir derzeit keine Hoffnung setzen. Also zumindest gibt es ja geschichtliche Momente, wo diese Verbindung zwischen Theorie und Praxis unterbrochen werden könnte, oder? So.
Also du hast eine kleine Änderung vorgenommen in der Wiedergabe dessen, was wir gesagt haben.
Okay.
Du hast gesagt, die direkte praktische Umsetzung. Wenn die ausbliebe, dann wäre das sozusagen das Urteil über die Theorie, das sie eben dann halt dogmatisieren müsste. Das ist natürlich nicht gemeint. Also direkt, das ist halt die Frage, was du jetzt damit meinst. Wir haben ja durch die Einführung des Begriffs gesellschaftlicher Totalität, durch die Einführung des Gesamtzusammenhangs gesellschaftlicher Widersprüche in den Horizont praktischer Veränderung, gerade theoretische Umwege als praktisch relevant herausgestellt. Das heißt also, eine Verkürzung der Umsetzung von Praxis, von Theorie und Praxis, wäre für mich halt, wenn da dieser Zusammenhang ausgeblendet werden würde. Das heißt, wenn ich für den nächsten Tag irgendwie für eine Aktion ein Flugblatt schreibe, dann wäre das einzig für uns akzeptable Theorie-Praxis-Verhältnis. Ne? Das ist es natürlich nicht so, sondern es geht darum, dass dieser Zusammenhang sehr komplex ist und dass es halt nur darum geht, um die Methode, um die Art und Weise, wie mit dieser Komplexität umgegangen wird. Und da sehe ich halt einen methodischen Unterschied zwischen einem Theoretiker, der einfach einen theoretischen Fehler meiner Meinung nach macht in der Methode, wenn er von sich abstrahiert und den Gegenstand betrachtet als objektiven. Da hat er nämlich, der ihm gegenübersteht sozusagen, da hat er nämlich in dem Sinne schon einen Fehler gemacht, der das Ganze perpetuiert, weil er dann eben den gesellschaftlichen Zusammenhang nicht als Praxiszusammenhang begreift, sondern als etwas Faktisches, was auf der anderen Seite steht, die Verhältnisse nicht als geronnenes Verhalten begreifen kann, sondern als etwas Objektives. Also er beginnt einen objektivistischen, methodischen Fehler. Und das heißt nicht, dass er sich, ist auch in der Kritik, wenn du das ansprichst, an der Frankfurter Schule, verkürzt gewesen, jetzt da von Adorno oder von Horkheimer ein unmittelbares politisches Engagement zu erwarten, sondern es geht einfach dazu, dass sie einen Standpunkt bezogen haben von Kulturpessimismus, der das Ganze affirmiert, der im Grunde Kritik stumpf machen muss, wenn nicht sichtbar wird in dieser Theorie, dass nach wie vor, trotz aller Brechungen, die das Ganze erfährt, das Ganze basiert auf dem Verhalten der Einzelnen. Und das wird in der Theorie nicht mehr transparent. Und das wird genau, wenn man sich das historisch ansieht, in dem Moment nicht mehr transparent, wo sich die organisatorische Grundlage der Frankfurter Schule verändert hat. Die frühe Frankfurter Schule, auf die sich auch in der außerparlamentarischen Opposition bezogen wurde, hat eben ein eigenes Institut gehabt, hat ihre theoretische Arbeit selbst organisiert und hatte deswegen auch die Möglichkeit zur Unabhängigkeit, sowohl gegenüber der parteikommunistischen Bewegung wie auch gegenüber dem bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb. Und diese Unabhängigkeit wurde verloren. Diese Unabhängigkeit ging verloren in der Anstellung oder in den Aufträgen, die sich dann als ökonomische Basis herausbildeten für die Arbeit der kritischen Theoretiker. Und das ist für mich eigentlich das, was das eigentliche Kriterium ist für das richtige Verhältnis von Theorie und Praxis. Was sind die Theoretiker? An wen wenden sie sich und welche Rücksichten müssen sie nehmen? Für mich ist die erste Frage, Marx hat das mal gesagt, auch im Verhältnis zur Presse, dass die erste Freiheit der Presse wäre, wenn sie kein Gewerbe wäre. Und die erste Freiheit der Theorie möchte ich abwandeln, wäre es, wenn sie keine Rücksicht nehmen müsste auf Anstellung, so, ne, im wissenschaftlichen Betrieb oder auf Anbiederung einem Publikum gegenüber, das die Bücher kaufen soll. Und diese theoretische Diskussion zu organisieren, erstmal einen Rahmen zu schaffen, in der tatsächlich sachlich nach dem Maßstab des Willens zur revolutionären Veränderung die Gegenstände beurteilt werden können und nicht mehr eingeschränkt sind durch die Rahmen, in denen das stattfindet, das Theoretisieren, das ist für mich das entscheidende Kriterium für ein richtiges und ein falsches Verhältnis von Theorie und Praxis.
Weil ich würde auch sagen, nochmal zur Ergänzung, dass es eben die Frage ist, praktisch werden, das hat der Carsten eigentlich auch schon gesagt, was heißt das? Ist eben jetzt nicht so, also warten, jetzt kommt eine revolutionäre Situation und dann kann ich jetzt praktisch werden, solange theoretisiere ich vor mir hin, dann kommt erstens kannst du keine revolutionäre Situation und zweitens werde ich natürlich auch einfach verpassen, weil ich mich die ganze Zeit mit Theoretisieren beschäftige. Also, um das nochmal anders zu sagen, ich, mit jedem Verhalten, das ich tue, bin ich praktisch. Wenn ich dann nichts tue für eine revolutionäre Situation, bin ich auch praktisch, aber dann eben nicht revolutionär. Mhm. Und die revolutionäre Situation kommt auch nicht einfach so, sondern ich kann eben dahin mich wenden. Anders gesagt, diese revolutionäre Situation ist auch quasi permanent da, wenn ich mich so verhalte. Ne? Und dahin verhalte zu Veränderung.
Im Grunde verkürzt, ein Moment von Praxis vereinseitigend, hat Watzlawick gesagt, den berühmten Satz, dass es keine Nicht-Kommunikation gibt. Und so gibt es natürlich auch dann allgemein keine Nicht-Praxis, gar nicht die Möglichkeit, sonst, das ist auf der Ebene, auf der wir sozusagen argumentieren, keine Möglichkeit, sich nicht zu verhalten. Und ich würde auch da sozusagen dann eben halt warnen davor, dass politische Praxis bedeuten würde, rein, also eben halt ausgerichtet zu sein auf revolutionäre Situationen oder immerhin revolutionäre Massenbewegung.
Wobei das ja schon, also das hat zumindest bei den Debatten zu diesem Begriff des militanten Alltags, der ja noch jetzt gar nicht groß eine Rolle gespielt hat, aber auch immer tatsächlich in der Diskussion eine Rolle gespielt, dass man ja doch irgendwann, wie auch immer man sich das im Einzelnen vorstellt, so eine revolutionäre Situation, das fällt mir auch schwer, mir das vorzustellen, aber dass so eine Bewegung oder so ein Projekt irgendwann von sowas auch abhängig ist. Wir haben das auch bei unseren Fragen stehen, denn irgendwann kommt ihr auch an den Punkt, also auch mit dem Projekt, wie ihr es jetzt vorgeschlagen habt, irgendwann kommt man an den Punkt, wo es eine Konterrevolution gibt, wo es Repressionen gibt, wo es einen Staat gibt, der reagiert und man ist ja da in dem sozialistischen Aufbau erstmal sehr lange abhängig davon, dass irgendein Rechtsstaat einen erstmal machen lässt zum Beispiel und dass ein einigermaßen liberaler, demokratisch verfasster Staat einen erstmal machen lässt und so weiter. Und da wäre dann die entscheidende Frage, wo denn eigentlich der Unterschied ist zwischen dem, was du gerade genannt hast, dem Warten auf die revolutionäre Situation, also sich sozusagen sich versuchen vorzubereiten, weiterzubilden, nebenbei erwähnt, in dem Leben hier und jetzt nicht verrückt zu werden, das ist ja auch nicht völlig in die esoterische Schiene oder sonst wohin abzugleiten. Und ansonsten aber auch sich klar zu machen, dass irgendeine größere Form von Veränderung, Umsturz, revolutionärer Situation schon irgendwann kommen muss. Also, oder das ist zumindest, wäre mein Verständnis.
Ich hätte sonst auch noch mal kurze Frage dazu. Also, glaube ich, was gemeint ist mit so einem Kulturpessimismus, also dass quasi, du hast ja gesagt, es gibt nicht so etwas wie keine Praxis, weil das, was wir tun, ist automatisch schon immer Praxis. Ich glaube, was vielleicht gemeint ist, dass quasi beim aktiv Mitwirken, um eine Massenbewegung herzustellen, dass das die Gefahr bewirkt, quasi eine Dynamik zu entwickeln und gerade in Verhältnissen, wo gesellschaftliche Verhältnisse sehr verschleiert sind, dass diese Massenbewegung halt umspringen kann in eine total reaktionäre Bewegung. Und dass solange halt diese Gefahr größer ist, als dass es sich eine Massenbewegung entwickelt, die progressive Ziele hat, dass es dann vielleicht besser ist, erstmal abzuwarten. So verstehe ich das, ne? Das mit keiner Praxis. Also quasi das Unterlassen des Versuchs, eine revolutionäre Bewegung aufzubauen in Zeiten, wo das nach hinten losgehen kann.
Nee, mach du ruhig erstmal. Ich habe nochmal eine andere Frage gleich.
Okay. Also ich würde halt dazu nochmal sagen wollen, dass natürlich also die Gefahr, dass eine Massenbewegung umkippt, dass man da eigentlich was mobilisiert, was dann einen überholt, womöglich dann eben rechts überholt, dass das natürlich eigentlich eine Gefahr erst dann ist, wenn man sich den Massen tatsächlich gegenüberstellt. Das heißt, wenn man sich auch zu den Massen verhält als eine Masse, die zu bewegen ist, ne? Die irgendwie in Bewegung zu setzen ist. Und das heißt, man nicht, das ist eigentlich das, was wir in dem Text auch mit ausdrücken wollen, sich einfach konkret so versteht, wie die eigene Lage praktisch ist. Also ich bin diesem gesellschaftlichen Verhältnis genauso wie die anderen ausgesetzt. Und ich habe eigentlich, gibt es auch in dieser Massenverachtung, in Anführungszeichen, einen gewissen sympathischen Aspekt, weil natürlich der die anderen auch ernst nimmt. Also das sind nicht alles irgendwie per se Opfer und so weiter, dass sie mitmachen, sondern die sind schon verantwortlich für dieses Verhalten. Und man sollte sie aber auch in dieser Verantwortung ansprechen und denen auch tatsächlich so begegnen, dass sie gleichwertig, gleichgebührlich behandelt werden. Und wenn man sich so verhält, dann gibt es eigentlich auch keine Möglichkeit, dass es sich verselbstständigen könnte, weil was sich dann entwickeln würde in diese Richtung, wäre das, was die Leute selber daraus machen. So, und das liegt dann aber nicht an einem selber, wenn man es vermeidet, manipulativ mit den Leuten umzugehen. Das heißt, irgendwie Zwecke zu erreichen, deswegen habe ich auch ein Problem und ich sehe da auch Verbindungen halt zu dem, was ihr als Kritik zur G8-Mobilisierung geschrieben habt. Deswegen habe ich ein Problem mit dieser Kampagnenpolitik, weil die natürlich letztendlich darauf beruht, dass jeder versucht, den anderen zu mobilisieren für seine Zwecke. Das ist eigentlich ein manipulatives Grundverhältnis dieser einzelnen Gruppen zueinander.
Absolut, ja.
Und auf dieser Grundlage kann jedenfalls nichts Erbauliches gedeihen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich sagen würde, also man müsste da vor dieser Art Verselbstständigung nur insofern Angst haben, als man vor sich selber Angst hat, manipulativ umzugehen mit den anderen und einen Begriff von Politik zu entwickeln, der halt die anderen verdinglicht als Instrumente der eigenen Praxis.
Ich würde jetzt gerne noch eine Frage dazwischen schieben, die ich eigentlich schon länger habe, aber ich glaube, jetzt passt sie gerade vielleicht ganz gut zu dem Themenkomplex. Und zwar in euren Ausführungen hattet ihr dieses Konzept auch von Gegengesellschaft angesprochen, was ja so viel heißt wie, man hat eine theoretische Vorstellung, ein Konzept und versucht das praktisch umzusetzen innerhalb der bestehenden Gesellschaft, was dann sozusagen laut eurer Argumentation ja eigentlich auch nur in Form einer Gegengesellschaft möglich ist. Meine Frage dazu ist einfach, also man kann das auch eben vom freien Radio, wo man auch ganz oft versucht, so eine Gegenöffentlichkeit zu erzeugen und so, und dass dabei eigentlich immer das Problem ist, dass man sich sozusagen erstmal nur über eine Negation definiert. Also die Gegengesellschaft ist dann sozusagen die Negation dessen, was man eigentlich ablehnt, also der bürgerlichen Gesellschaft, des kapitalistischen Systems. Und wie man, also meine Frage ist einfach nur, dass man ja, also da ja bei ihr auch schon ganz dezidiert gesagt habt, dass nicht der Weg das Ziel ist, sondern dass man ganz da dieses Ziel vor Augen hat, dass man diese Gesellschaft überwinden will. Wie man sozusagen sich irgendwann rauslöst aus dieser Negation. Also wie man aufhört, sich nur über die Negation zu definieren, sondern eine eigene Definition zu entwickeln für die Gesellschaft, die man dann möchte. Also dass es nicht mehr nur eine dialektische Kritik ist irgendwann.
Also ich würde da sagen, dass eigentlich das, was Positives steckt in dieser negativen Definition, dass das eigentlich ein gutes Unterscheidungskriterium oder sogar Bruchkriterium innerhalb der Linken wäre. Ich habe mich eben dagegen ausgesprochen, dass eine gemeinsame Praxis paralysiert wird. Was ich wirklich für ein Unterscheidungskriterium halten würde, ist genau das, was Positives an dieser negativen Bestimmung steckt. Die Leute innerhalb der Linken, die versuchen, diesen Rahmen zu schaffen, die dieser ganzen politischen Arbeit eine Kontinuität geben wollen, die überhaupt ermöglichen wollen, dass es einen Prozess weiter im emanzipativen Sinne gibt, die sollten sich verabschieden von all denen, die das nicht wollen, die sozusagen eine Politik betreiben, die nicht auf diese praktische Ermöglichung hinzielt, die nicht darauf hinzielt oder die nicht in Rechnung stellt, dass es dafür eine Grundlage geben muss, weil diese Position die halte ich für, mit einem alten Wort, liquidatorisch. Das heißt, es sind ja Positionen, die nicht die Bewegung weiterentwickeln, indem sie sensibilisieren, indem sie problematisieren. Das finde ich alles nicht destruktiv, also weil du das, um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, im Gegenteil.
So war es auch übrigens nicht gemeint. Nee. Es war nur so, zieht Energie, macht ja, einen, genau. Beschäftigt einen wochenlang und
nee,
so
also, ne, das sehe ich alles auch als produktive Anstrengung. Hm. Destruktiv im wahrsten Sinne des Wortes wird es, wenn diese Sachen problematisiert werden und im Grunde nur die Substanz, die Rahmenbedingungen für den Prozess überhaupt angreifen.
Achso, okay.
Wollen wir ganz schnell nochmal auf die revolutionäre Situation eingehen?
Das hatte ich gerade eh schon. Das ist nämlich gerade so ein bisschen verloren gegangen auf dem Weg, ob man die dann irgendwann braucht.
Also auch einfach, weil wir uns das
ja. Und ob man sie herbei organisieren kann, wäre auch eine entscheidende Frage.
Ja, weil wir uns das, also das kann man vielleicht auch mal verknüpfen noch mit der anderen Frage, weil wir uns auch gedacht haben, dass natürlich auch einfach mit Ressentiments irgendwann zu rechnen ist von staatlicher Seite, wenn so ein Konzept erfolgreich ist. Und ob es dann, also das kann man ja so verknüpfen, weil ob es dann nicht irgendwann auch zu tatsächlich auch einer revolutionären Situation kommen muss oder wird, die dann das umsetzt, was man will. Also uns auch verteidigt sozusagen gegen den Staat.
Also eben da gibt es in dem Text ja eine Passage zu. Also was die Frage ist, was man unter revolutionärer Situation versteht. Also wir sehen halt eigentlich in dem Moment, wo es gewalttätig wird, wo sie, konkreter gesprochen, sich die revolutionäre Bewegung Gewalt aufzwingen lässt als Mittel, da ist im Grunde schon was verloren gegangen. Denn auch eine militante Auseinandersetzung mit dem Staat oder mit konterrevolutionären Kräften wird letztlich nicht entschieden durch die Massenbasis. Das heißt, ob es einen Rückhalt gibt in der Bevölkerung, in der Armee oder wie auch immer, wenn man es historisch jetzt angehen will, die sozusagen den Feind in Anführungszeichen schwächt. Aber dass es überhaupt zu dieser Situation kommt, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, ist eigentlich ein Ausdruck der Schwäche. Da wurde etwas nicht geschafft. Da wurde nicht geschafft, dem Feind diese Waffen aus der Hand zu nehmen, bevor er sie gegen einen wenden kann. Und das heißt für uns, schon von Anfang an muss, um das auf diesen friedlichen Ausgang abzuzielen, der für uns eben, wie gesagt, eine Bedingung ist, auch für diesen Selbstveränderungsprozess, muss von Anfang an daran gearbeitet werden, diesem Projekt zu begegnen. Das heißt, es muss eine Gegenaufklärung, du hast es angesprochen, eine Gegenöffentlichkeit geben, eine Sozialisierung von Betrieben hätte als erstes eine Sozialisierung, deswegen enteignet Springer, ist auch nach wie vor modern, hätte eine Sozialisierung von Medien zur Grundlage, um sowas zum Beispiel ein Schüren von Ressentiment begegnen zu können. Es hätte aber auch zur Voraussetzung, sich in der Nachbarschaft, wie das Black Panther Bewegung und andere gemacht haben, in der Nachbarschaft zu verankern, um gegen die Propaganda direkte Erfahrungen stellen zu können, die die Bevölkerung mit der revolutionären Bewegung macht. Ne? Und dieser Marsch durch die Institutionen als Zersetzung und Aufweichung, das ist eigentlich der zentrale Punkt, um diese Auseinandersetzung, diese gewalttätige Auseinandersetzung zu verhindern. Und letztendlich, bevor es dazu kommt, sie für sich zu entscheiden.
Man kann vielleicht ein bisschen, auf den Punkt bringen. Also wenn diese Bewegung, der Verlaufsdruck des Pakten Sozialismus quasi kontinuierlich dazu führt, dass immer mehr Sozialisierung, immer mehr da in diese Organisation quasi hineinkommt, dann ist es dann merkt man diesen Prozess gar nicht, in dem es halt quasi schon die Revolution stattgefunden hat. Das heißt, dass dann die Mehrheit schon übernommen wurde. Dann merkt man es vielleicht dann, wenn es halt wirklich, weil es ja eine rätedemokratisch organisiert ist von dem Modell, dann ist es halt so, dass es dann irgendwann übernommen ist, sag ich mal ganz. Ist es wirklich natürlich jetzt sehr provokant dagegen gesetzt, aber es ist eigentlich ja die Vorstellung, die dahinter
steht. Aber das ist doch eigentlich ich finde das verhältnismäßig naiv, insofern als dass sozusagen, keine Ahnung, Mai 68 in Paris, wenn es wirklich ernst wird, kommt die Nationalgarde. Aber und was? Die kommt auch hier, also irgendwann.
Also wir sind, und da sehen wir uns auch in der Tradition zu Dutschke, zum Beispiel keine Prinzipienreiter. Das heißt, wir schließen außerparlamentarische Opposition, schließen wir uns nicht parlamentarische Opposition aus. Wenn du Mai 68 erwähnst, dann ist die Frage, welche Rolle hat da die KPF gespielt? So, warum hat sie diesen Projekten, also sprich der Nationalgarde und dann als letztes Drohmittel und das, was da zur Aufstandsbekämpfung an Vorbereitung lief, dem nicht entgegengewirkt und ihr politisches Gewicht nicht in Anschlag gebracht. Das heißt, wir schließen nicht aus, sondern wir halten es auch für weiterhin notwendig, alle Formen des politischen Kampfes, jetzt nicht im militärischen oder paramilitärischen Sinne, sondern alle Formen des politischen Kampfes und der politischen Auseinandersetzung in dieses Projekt zu integrieren. Das heißt, alles das, was jetzt schon läuft, die eigentliche Verhältnisbestimmung ist, dass dieses Projekt diesen schon bestehenden politischen Praxen eine Perspektive geben könnte, die eben